Guten Morgen. Cool, die ist neu. Ja, das Thema heute ist das Wunder von Golgatha. Und wir haben es schon ein paar Mal besungen, das größte Wunder von Golgatha. Denn unser Herr ist wirklich auferstanden. Und das ist etwas unglaublich Großartiges. Also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dann staune ich wieder neu darüber, dass Gott unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat und wir durch ihn auch leben dürfen. Laut einer Umfrage im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA glaubt aber nur knapp jeder fünfte Deutsche tatsächlich an die Auferstehung. Die Umfrage selbst ist zwar nur mit ungefähr 2013 Personen nicht sehr repräsentativ, aber immerhin ist schon interessant, was dabei rauskommt. Am ehesten glauben laut der Umfrage noch die freikirchlichen Christen an einer Auferstehung, davon sind es ungefähr 55%. Von den Katholiken und Evangelischen sind es nur noch je 28-23%, die an eine leibhaftige Auferstehung glauben. In einer anderen Umfrage im Auftrag des Spiegels glauben immerhin noch 61% der Katholiken an die Auferstehung und 58% der Protestanten, wobei Protestanten alles sind, was nicht katholisch ist. Und das Erschreckende an dieser Umfrage finde ich nicht so sehr, dass so wenig Leute scheinbar an die Auferstehung glauben. Denn wir wissen aus der Bibel, dass das Wort vom Kreuz der Welt eine Dummheit ist und damit auch die Auferstehung. Vielmehr erschreckt mich in beiden Umfragen, dass alle Menschen, die dort befragt wurden, als Christen bezeichnet wurden. Und ich meine das jetzt gar nicht abwertend, ich will da nicht von oben herab beurteilen, aber viele Menschen glauben, sie sind Christ, aber glauben nicht an die Auferstehung. Und das geht nicht. Vielen Menschen gehen die großartigen Schätze und das wirkliche Wunder des Evangeliums und des christlichen Glaubens verloren und sie wissen es gar nicht, weil sie in dem Glauben gehalten werden, sie sind ja auch Christen. Mit der Auferstehung steht und fällt das Christentum. Jesus ist wirklich vom Tod auferstanden, leibhaftig. Paulus schreibt: Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, nichts wert. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist der Glaube nichts wert. Ohne die wahre Auferstehung gibt es keine Christen. Wenn Jesus nicht vom Tod auferstanden wäre, dann wäre überhaupt niemand Christ, der sich Christ nennen könnte. Und wie sollte es auch möglich sein? Denn Paulus schreibt in diesem Vers weiter: Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Jesus ist doch nicht umsonst ans Kreuz gegangen. Wenn er nicht auferstanden ist, so hat er das Leid des Kreuzes ohne Grund getragen. Aber Jesus ist auferstanden. Und er hat damit im Glauben an ihm eine herrliche Vielzahl an Segensgeschenken ermöglicht. Erinnert euch an die Epheserpredigt, wo wir teilhaftig werden allen himmlischen Segnungen. Ach, wie herrlich ist es, Zugriff auf diese Geschenke des Allerhöchsten zu haben. Und wie unvorstellbar groß ist sein Geschenk in Jesus Christus an uns. Und wie unendlich traurig ist es aber zu sehen, dass abertausende Menschen sich selbst Christen nennen und es leider nicht sind und zu kurz kommen. Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es gerne wieder, wir sind als Christen und auch als solche, die sich Christen nennen, mit viel zu wenig zufrieden. Wir sind zufrieden damit, dass Christsein nicht mehr bedeutet, als nur den Titel Christ zu tragen. Dabei enthält das Christsein doch so viel mehr, so viel herrliche Schätze, die im Christsein enthalten sind. Und letzte Woche habe ich abends über die Verse 7-11 in 2. Korinther 3 nachgedacht. Also abends heißt, ich lag im Bett, ich habe sie vorher gelesen im Sitzen und dann habe ich mich hingelegt und über die Verse nachgedacht. Und dort erzählt Paulus von Mose, der und nach seinen Begegnungen mit Gott im Allerheiligsten der Stiftshütte immer Gottes Herrlichkeit abstrahlte. Das heißt, Mose ging zu Gott hinein und strahlte dann die Herrlichkeit ab, wenn er hinauskam. Und dann schreibt Paulus über Mose und über das sogenannte Gesetz zum Tode oder Dienst zum Tode, weil einfach das Gesetz nicht retten kann, sondern nur Jesus retten kann. Da schreibt er da, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes, also der Glaube an Jesus Christus, von weit größerer Herrlichkeit sein? Und denkt einmal darüber nach, was das bedeutet. Ich lag im Bett und ich staunte nur darüber und ich war völlig baff und dann bin ich eingeschlafen. Aber es geht mit dem Glauben an Jesus Christus eine umfassende Herrlichkeit einher, die so gewaltig ist. Ein wiedergeborener Christ steht alle Zeit vor Gott und steht alle Zeit in der Herrlichkeit, die auf ihn strahlt. Mose musste immer wieder hineingehen. Wir sind da. Und über einen Aspekt dieser Herrlichkeit, die nur mit der Auferstehung einhergehen, möchte ich heute reden. Das Wunder von Golgatha. Es gibt unendlich vieles, das Jesus auf Golgatha getan hat. Und meine Predigt mit dem Wunder von Golgatha zu betiteln ist ein bisschen, ich habe mich damit vielleicht ein bisschen übernommen. Ich denke, das Wunder von Golgatha werden wir nie ganz erfassen. Wir werden es vielleicht in der Ewigkeit bei Gott, wenn die Ewigkeit zu Ende ist, begriffen haben. Deswegen verzeiht mir, wenn ich es jetzt in der Predigt nicht schaffe, das komplett zu vermitteln. Ich werde heute nur ein bisschen an der Oberfläche dieses Wunders kratzen, und zwar an dem Punkt, dass wir vor Gott stehen dürfen und was damit einhergeht, beziehungsweise wie wir dort überhaupt hinkommen. Und ich bitte euch jetzt zum Hören des Predigttextes, zum Hören des Wortes Gottes aufzustehen. Der Predigttext befindet sich heute in 2. Korinther 5, Vers 18 bis 21. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Genau. In den vorherigen Versen, vorgehend zu unserem Predigttext, da beschreibt Paulus, was alles im Glauben, im christlichen Glauben mit Veränderungen im Leben und Wesen eines Christen entsteht, einhergeht. Und dann schreibt er hier, das alles aber kommt von Gott. Und das ist der erste Punkt, den ich mit euch betrachten möchte, weil er wirklich gewaltig ist. Das alles aber kommt von Gott. Wir haben bereits am Freitag gehört, dass es nicht möglich war und nicht möglich ist, von der Sündenlast, die uns alle bedrückt, von Natur aus eigenem Antrieb gerettet zu werden. Es gibt nichts, das wir als Menschen tun könnte oder das irgendein Mensch tun könnte, um vor Gott als rettenswert dazustehen. Daher hat Gott bereits vor Grundlegung der Welt beschlossen, seinen geliebten und einzigen Sohn Jesus am Kreuz dahinzugeben. In Jesus ist Gott selbst für uns unter das Gericht gegangen und hat die Strafe der Sünde und damit den Tod auf sich genommen. Und wir haben am Freitag einen minimalen Einblick in die Gewalt und Größe seines Leidens erhalten. Und wozu hat er das getan? Denn das alles kommt ja von Gott. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aus Liebe zu uns hat Gott das getan. Zur Ehre seines Namens. Gott liebt seine Schöpfung. Er liebt die Menschen. Er liebt euch. Er liebt mich so sehr, dass er sich selbst dahingegeben hat in Jesus. Und dass er seinen eingeborenen Sohn am Kreuz hat sterben lassen. Der nächste Vers, der nicht so oft zitiert wird, der sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und das ist unfassbar, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Und nehmt diese beiden Verse ruhig mit nach Hause für den Rest des Ostersonntags und denkt ein bisschen darüber nach zu Hause. Gott, der sonst im Alten Testament immer auf die Erde kam, um zu richten, im Garten Eden, als er Adam und Eva hinauswarf, zur Sintflut, Sodom und Gomorra, die 10 Plagen, Israels Strafgerichte und so weiter. Er kommt hier in Christus auf die Erde, um zu retten. Und zwar, um zu retten, was eigentlich verloren ist und die Strafe verdient hat. Ist das nicht absolut beeindruckend? Gott kommt in Jesus auf die Erde, um zu retten und nicht um zu richten. Dabei hätten alle das Gericht verdient. Ja, da stellt sich vielleicht die Frage, ist der Gott des Alten Testaments so anders wie der Gott des Neuen Testaments? Natürlich nicht, denn Gott ist immer derselbe. Gott ändert sich nicht, er ändert seine Meinung nicht. Er sagt bereits im Alten Testament, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Vielmehr ist es Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Und in Ezekiel 34, Vers 16, da sagt Gott, das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen, ich will sie weiden, wie es recht ist. Nun muss man bedenken, Gott spricht diese Worte zu seinem Volk Israel, jedoch im Zuge dessen, dass er ihnen Jesus als Hirten geben wird. Und Jesus ist doch auch unser Hirte. Deswegen denke ich, dass wir diesen Vers auch auf uns anwenden dürfen. Denn Paulus schreibt auch später, diejenigen sind die wahren Juden, die am Herzen beschnitten sind durch den Glauben an Jesus Christus. Also, Gott will auch uns retten. Gott will das Verlorene suchen, das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Und in Jesus hat er genau das getan. Und das finde ich so außerordentlich gewaltig. Denn Gott, der Sünde nicht ungestraft lassen kann, möchte das Verlorene suchen. Er möchte das Verscheuchte holen und er möchte das Verwundete verbinden. Gott, der sein gerechtes Gericht über die Sünde durchführen muss, möchte dennoch retten. Und dass er dies nur durch Jesus tun kann und auch getan hat, darüber haben wir ja jetzt am Karfreitag schon nachgedacht. Aber worüber wir nicht so viel nachgedacht haben, ist, dass dies aus seinem eigenen Willen entspringt. Aber genau das tut es. Es ist sein Plan von Grundlegung der Welt her, uns zu retten. Ostern kommt einzig und allein von Gott, der sich selbst in Jesus dahingegeben hat, um zu erretten, was verloren war, nämlich uns. Aus seinem eigenen ewigen Willen heraus hat er das beschlossen, vor Grundlegung der Welt. Und wenn wir von Gott sprechen, dann dürfen wir natürlich Jesus nicht außen vor lassen, denn Jesus ist Gott. So wie auch der Vater und auch der Geist. Sie haben den gleichen Willen. Wenn es daher heißt, dass alles kommt von Gott, sollten wir da nicht auch auf Jesus schauen? Und natürlich dürfen wir den Vater und den Sohn nicht beliebig austauschen, wie es gerade lustig ist, aber schauen wir doch einfach selber nochmal in den Text. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Es zeigt sich eindeutig, der Plan Gottes, dieser herrliche, gnädige Plan, der geht nicht ohne Jesus. Was Gott getan hat, das hat er durch Jesus getan, indem er in Jesus war und Jesus in uns ist. Denn was ist das Wort der Versöhnung anderes als unser herrlicher Erlöser Jesus Christus? Und deswegen möchte ich jetzt auch noch ein bisschen über Jesus reden. Ich habe mich in der Vorbereitung auf Karfreitag und auch auf heute einen Vormittag mit dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet des Jesus auseinandergesetzt. Das ist das Gebet, das Jesus im Kapitel 17 im Johannesevangelium betet. Ihr könnt es gern aufschlagen und ein bisschen mitschauen. Es ist das letzte Gebet, das Jesus vor den Jüngern spricht, bevor er gekreuzigt wird. Und er betet darin für seine Jünger und damit auch für uns, die wir ebenfalls zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und er betet für die Herrlichkeit Gottes und für die Verherrlichung Gottes und für die Verherrlichung seiner Jünger und damit auch uns. Und das, was mir beim Lesen dieses Gebets so ins Herz gesprochen hat, vor allem im Zuge der Predigt jetzt, ist die sanftmütige Liebe, mit der Jesus von seinen Jüngern und von uns spricht. Und besonders ausschlaggebend sind für mich die Verse 24 und 26, wo er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus will, dass wir bei ihm sein können. Jesus will, dass ich bei ihm sein kann. Jesus will, dass du, wenn du an ihn als Erlöser glaubst, bei ihm sein kannst. Der durch den Himmel und Erde erschaffen wurde, der, den der Vater vor Grundlegung der Welt an geliebt hat, der, in dem das Ja und das Amen ist, der Allmächtige, der Wahrhaftige, der Sohn Gottes, Gott selbst, möchte Gemeinschaft mit mir, mit einem erbärmlichen Sünder, mit einem Wurm vor dem Thron des Allmächtigen. Er will Gemeinschaft mit mir, der ich nicht in der Lage bin, das Richtige zu erkennen, wenn er es mir vor die Nase hält. Er will Gemeinschaft mit dir, der du ein Sünder bist. Gott, der Allmächtige, Jesus Christus, möchte Gemeinschaft mit dir. Ist das nicht großartig? Ist das nicht unfassbar? Ist das nicht die Liebe Gottes? Und jetzt noch Vers 26, denn es geht weiter. Da sagt Jesus zum Vater, und ich habe deinen Namen verkündet und ich werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Die Liebe, mit der der Vater den Sohn vor Grundlegung der Welt geliebt hat, ist durch Jesus in uns. Die Liebe unseres Schöpfergottes. Und diese ewige, unfassbare, diese gewaltige und reine Liebe ist durch den Kreuzestod unseres Herrn Jesus und durch seine Auferstehung in uns, wenn wir an ihn glauben. Und nicht nur das, Jesus ist ebenfalls in uns, in dem jeder, der an ihn glaubt, mit seinem Heiligen Geist versiegelt ist. Wie unfassbar ist es, dass Jesus uns so liebt, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, nämlich vor Grundlegung der Welt an schon und uns mit der Liebe des Vaters füllt und dem Heiligen Geist versiegelt. So, ihr könnt kurz darüber nachdenken. Das alles aber kommt von Gott. Gott will unsere Rettung. Jesus will unsere Rettung, da der Vater, der Sohn und der Geist Gemeinschaft mit uns haben wollen. Und das zur Ehre Gottes. Ist das nicht unfassbar, dass die Gemeinschaft mit Gott, dem Allerhöchsten, für ihn zusammenpasst mit seiner Ehre? Und das ist für mich eigentlich schon Wunder genug und ich könnte ja aufhören, aber ich habe noch ein paar Seiten. Und es ist noch nicht das Wunder, auf das ich eigentlich hinaus möchte. Zu Beginn seines Gebetes im Johannes 17 betet Jesus: Vater, die Stunde ist gekommen. Die Stunde der Kreuzigung. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, also über alle Menschen, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus weiß, dass die Stunde seiner Kreuzigung gekommen ist und er schreckt nicht davor zurück. Es ist der fulminante Abschluss seines Wirkens als Mensch auf Erden. Und wir sehen in dieser Stelle zuallererst, dass es um die Verherrlichung Gottes geht. Der Sohn ist durch den Vater und des Vaters durch den Sohn. Und dann erkennen wir das Ziel der Kreuzigung, nämlich das ewige Leben. Und zum ewigen Leben sind hier zwei wichtige Punkte enthalten. Erstens, Jesus hat die Macht, das ewige Leben zu geben, nämlich durch die Kreuzigung und die Auferstehung. Und zweitens, das ewige Leben gibt er denen, die an Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus glauben. Und das ist das Wunder von Golgatha, auf das ich heute hinaus möchte. Das ewige Leben in Gemeinschaft mit und durch Jesus und Gott. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt, nämlich die Versöhnung der Welt. Denn in diesem Punkt liegt das Wunder eingebettet. Um die umfassende Herrlichkeit dieses Wunders ein bisschen besser begreifen zu können, müssen wir über die Versöhnung nachdenken. Und ich lese daher nochmals Vers 18 und 19 aus 2. Korinther vor, 5. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und ich möchte jetzt die nähere Betrachtung dieser Verse in die Mitte legen, und zwar bei dem Satzteil, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Und wenn ihr jetzt den Text vor euch habt, ich habe leider in meiner Intelligenz ihn nicht mehr auf die Folie getan, aber wenn ihr das vor euch habt, dann seht ihr, ich habe vor dem in dem abgeschnitten. Und es ist eigentlich nie gut, einen Satz vor einem in dem abzuschneiden, denn nach einem in dem kommt eigentlich immer eine wichtige Grundlagenerklärung. Aber ich schneide trotzdem hier ab und ich bitte mir euch, oder alle Deutschlehrer und alle Theologen mir zu verzeihen. Weil nämlich, in diesem Satz steht, weil nämlich Gott die Welt mit sich versöhnte. Und das ist eine gewaltige Aussage. Und es greift das ganze Thema der Notwendigkeit des Gerichtes erneut auf. Denn es braucht keine Versöhnung, wenn es nichts zu versöhnen gibt. Aber wir wissen ja bereits, dass jeder Mensch von Natur aus eigentlich ein Feind Gottes ist. Erinnert euch an Karfreitag. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig und jeder Mensch ist von Natur aus gottlos, eben ein Feind Gottes. Doch Gottes Liebe geht so viel höher als der gesamte Hass der Menschen aufeinander gestapelt. Gottes Liebe ist so viel tiefgreifender, so viel gewaltiger. Er versöhnt die Welt mit sich selbst, damit die Menschen nicht gerichtet werden müssen. Und merkt ihr was? Gott versöhnt die Welt mit sich selbst. Es steht dir nicht, dass Gott die Welt vergibt, weil er sie so liebt hat, sondern dass er sie mit sich selbst versöhnt. Und Versöhnung ist bei Gott ja mit einem gewaltig hohen Preis verbunden, nämlich Jesus am Karfreitag. Und wichtig war, auch in diesem Satzteil, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Jesus ist Gott. Und jetzt kommen wir zum In dem. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Ja, wie ist es möglich, dass Gott die Sünden nicht anrechnet, wenn er doch Sünden nicht ungestraft lassen kann. Wie sieht der Versöhnung aus, dass er die Sünde nicht anrechnet? Die Antwort liegt in Vers 21 und deswegen greife ich vor und lese den Vers 21 jetzt auch noch vor. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott, der Vater, hat unseren Herrn Jesus, seinen Sohn, der ohne Sünde war, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht. Und damit hat er die Welt mit sich versöhnt. Und seht ihr hier die vertauschten Rollen? Normalerweise sind wir die Ungerechten, die Sünder, die wir eigentlich als Feinde Gottes leben. Aber indem Gott ihn für uns zur Sünde gemacht hat, wurden wir zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht unser Handeln. Damit wir Sünder gerecht sein können, ist der Gerechte zur Sünde gemacht worden. Und das ist unfassbar. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Versöhnung, die einzig und allein durch Gott geschieht, die er durchführt und an der wir nichts beigetragen haben oder beitragen können. Und ich wünschte, ich könnte die Größe und Gnade dieses Werkes besser in Worte fassen. Ich schaffe es nicht. Ich wünschte, ich könnte auch nur im Ansatz begreifen, was Gott da für uns getan hat, geschweige denn, das für euch besser begreiflich zu machen. Aber ich schaffe es nicht. Also versuche ich es einmal so, ich habe es ein bisschen formuliert, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich kann es nicht in bessere Worte fassen. Jesus Christus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir vor Gott Gerechtigkeit sein können. Nicht einfach nur gerecht, Gerechtigkeit. Damit uns ja bewusst ist, dass es nicht an unserem Handeln hängt, sondern einzig an Gottes Wirken. Wie unbeschreiblich groß ist dieses Versöhnungsgeschenk und wie unfassbar die Liebe unseres Gottes. Und damit kommen wir jetzt endlich zum Wunder, denn ich kann offensichtlich die Versöhnung nicht besser erklären. Vielleicht schenkt mir der Herr eines Tages mehr Einsicht. Also gehen wir zum Wunder über und zur Erinnerung, wir haben das Wunder vorhin so formuliert, das ewige Leben in Gemeinschaft mit und durch Gott und Jesus. Das ewige Leben in Gemeinschaft mit und durch Gott und Jesus. Und wir haben jetzt über die Gemeinschaft und das ewige Leben gesprochen und auch darüber, was es in etwa bedeutet, dass wir mit Gott versöhnt sind. Aber wie hängen diese Punkte zusammen? Wie hängt das jetzt alles zusammen? Sie hängen zusammen in dem, was die Versöhnung ermöglicht. Und was ich in der Einleitung angesprochen habe, nämlich die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben. Die Herrlichkeit des neuen Bundes. Das Wort der Versöhnung in uns. Jesus in uns. Und so weiter. Und das sind wieder viele sogenannten theologischen Begriffe. Und das klingt dann immer so kompliziert und so theologisch. Wenn ich jetzt alles aneinanderreihe. Herrlichkeit des neuen Bundes, Wort der Versöhnung, Jesus in uns, ermöglichte Versöhnung. Aber es ist außerordentlich praktisch, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Und eins meiner Anliegen, das ich immer wieder versuche, in Predigten auch ein bisschen zu vermitteln, ich scheitere wahrscheinlich mehr, als dass ich schaffe, aber es ist die Angst oder den Respekt vor der Theologie zu nehmen. Denn wir brauchen eine tiefere Erkenntnis der Bibel, um Gott besser erkennen zu können. Und ohne eine tiefere Erkenntnis von Gott gibt es kein vertieftes Leben in Christus. Aber genau das ist es, was ja auch in 2. Korinther 3 als Privileg aufgeschrieben ist, die Herrlichkeit, die wir abstrahlen. Da sagt Paulus nämlich, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und wie könnten wir direkter in diesen Spiegel schauen, als in das Wort Gottes selbst, in die Quintessenz unseres Herrn Jesus Christus. Und wieso erwähne ich diese Herrlichkeit nochmal? Weil wir sie bekommen durch das Wunder von Golgatha. Denn wenn wir an Jesus Christus als unseren Erlöser glauben, dann werden wir verändert, dann sind wir verändert. Es heißt im Vers 17 unserer Bibelstelle, direkt anschließend daran kommt ja unser Text, das heißt in Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wer an Jesus Christus glaubt, wer ein wiedergeborener Christ ist, der ist ein anderer Mensch, er ist eine neue Schöpfung. Und Jesus betet dazu in Johannes 17 in seinem hohepriesterlichen Gebet, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Es ist ein Unterschied da. Oder anderswo betet er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und er betet, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Es ist also offensichtlich ein Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen Christen, zwischen Ungläubigen und Gläubigen, zwischen Nichtchristen und Christen, beziehungsweise zwischen Menschen, die nicht an Jesus als Erlöser und Gott glauben, und Menschen, die es tun. Der Unterschied liegt darin, dass die wiedergeborenen Christen nicht von dieser Welt sind. Dass sie Herrlichkeit bei Gott haben, dass sie Gottes Herrlichkeit in sich haben. Dass sie eins sind mit Gott und dass Gott sie wirklich liebt. Gott liebt alle Menschen. Aber der Christ hat eine Sonderstellung vor Gott. Und vor allem, dass die Rettung, die Jesus für die Welt ermöglicht hat, am Ende vor Gott nur für diejenigen gilt, die an Jesus Christus glauben. Denn Jesus bittet nicht für die Welt, sondern er bittet für die Gläubigen. Und daher sagt er auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und der wichtige Unterschied, der liegt hier tatsächlich in der Herrlichkeit, die Jesus uns durch seine Auferstehung gegeben hat. Und darin liegt das Wunder von Golgatha. Und ich hoffe, ich bin nicht zu kompliziert heute. Es tut mir leid. Ich habe es in der Vorbereitung etwas schwer gehabt. Aber Gott ist größer als mein Versagen. Denn in der Versöhnung hat Jesus etwas Unvorstellbares ermöglicht in seiner Auferstehung am Kreuz. Indem er für uns zur Sünde geworden ist, ist jeder, der seit seiner Auferstehung an ihn als Gott und Erlöser glaubt, zu einer neuen Schöpfung gemacht, gefüllt mit Gottes Herrlichkeit, versiegelt mit seinem Heiligen Geist, ausgestattet mit einem neuen Geist und zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Wo im alten Bund der hohe Priester einmal im Jahr unter penibelsten Reinigungsvorschriften in das Heiligste direkt vor den Vorhang des Allerheiligsten durfte, dürfen jetzt alle Gläubigen durch Jesus hindurch jederzeit in das Allerheiligste direkt vor Gott. Nicht, weil wir gut genug werden oder weil wir so gute Menschen sind oder weil wir es in irgendeiner Form verdient hätten, sondern weil Jesus es am Kreuz für uns vollbracht hat. Weil wir durch Jesus zur Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Und darum kann nur der Glaube an Jesus Christus vor Gott rechtfertigen und kein Werk, egal wie gut es sein mag. Wir könnten nichts tun, das gut genug ist. Denn Jesus hat uns mit Gott durch sein eigenes Blut versöhnt. Durch Jesus kann ich auf einmal vor Gott stehen. Jesus hat es ermöglicht, dass ein Mensch, der von Natur aus in seiner Sünde gefangen ist, auf einmal befreit ist und gerecht ist vor Gott. Und das klingt nicht nach viel, aber es ist welterschütternd. Denn wo kein Mensch auf einen direkten Zugang zu Gott zu hoffen wagte, hat Gott in Jesus einfach mal so einen gemacht. David, König David, der war im Alten Testament der Mann, von dem es heißt, dass er der Mann nach Gottes Herzen war. Und wisst ihr, was er betete? Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. In Jesus brauchen wir das nicht zu beten, denn wir sind versiegelt mit seinem Geist. Mose war der sanftmütigste Mensch, der je auf Erden gelebt hat. Aber wegen einer Sünde durfte er nicht in das gelobte Land hineinziehen. Aber wir können trotz unserer Sünden immer wieder zu Gott kommen, weil er es vollbracht hat. Jesus sagt über Johannes den Täufer, dass er der größte Mensch war, der je auf Erden gelebt hat oder lebt. Aber dass der kleinste Mensch im Reich Gottes, das heißt der kleinste Christ, größer ist als dieser. Nicht, weil der Mensch so gut ist, sondern weil Gott es vollbracht hat. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott legt das Wort der Versöhnung in uns. Wir können ab jetzt gefüllt mit Gottes Herrlichkeit vor ihm stehen und wenn wir sündigen, trotzdem in dem Wissen aufrecht vor ihm bleiben, dass das Wort der Versöhnung in uns spricht: Ich habe dich gerettet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe mein Blut für dich vergossen. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen, denn meine Liebe wird dich bewahren. Ist das nicht unfassbar? Ist das nicht gewaltig, dass Gott das zu dir sagt? Das ist das Wunder von Golgatha. Und deswegen ist die Auferstehung so unendlich wichtig. Denn indem Jesus nach seiner Auferstehung zum Vater auffuhr und sich selbst verherrlichte, verherrlicht er jeden mit sich, der an ihn glaubt. Und wie kann ich da anders, als vor Gott demütig auf die Knie zu fallen? Und ich lasse es jetzt bleiben, weil ich sonst das Mikro nicht mehr erreiche. Wie groß und wie gnädig und wie liebevoll ist unser Gott. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf den Gedanken von Karfreitag zurückkommen. Im Licht dieses gewaltigen Wunders, das Jesus für uns vollbracht hat. Den einen Vers haben wir noch nicht betrachtet heute. Das ist der Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Alle, die am Karfreitag da waren, die erinnern sich vielleicht noch, lange Zeit, weiß ich nicht. Aber jeder Mensch ist von Natur aus ein Ertrinkender. Jeder ist gefangen in einer ausweglosen Situation, nämlich der hoffnungslosen Gefangenschaft der Sünde zum unausweichlichen Gericht, zum Tode. Es sei denn, er glaubt an Jesus Christus, der uns ja erlöst hat. Und ich möchte euch dazu gern eine Geschichte von Hudson Taylor vorlesen. Hudson Taylor war ein Missionar, der zwischen 1853 und 1905 bis zu seinem Tod Missionar in China war. Und die Geschichte, die ich euch vorlese, die hat er bei einem Treffen für Missionare vorgetragen. Hudson Taylor hatte einen chinesischen Freund, Peter, der zwar die rettende Botschaft des Evangeliums kannte, jedoch nicht daran glaubte und dementsprechend noch nicht zum ewigen Leben gerettet war. Die beiden befanden sich eines Tages zusammen auf einem Boot von Shanghai nach Ningpo. Und als sie nahe der Stadt Songqiang waren, hörte Taylor aus seiner Kabine einen plötzlichen Platscher, gefolgt vom Ruf »Mann über Bord!« Sofort rann er aufs Deck und entdeckte, dass sein Freund Peter über Bord gefallen war. Aufgrund der einsetzenden Ebbe konnte das Boot nicht zur Rettung ansetzen. Taylor sah sich daher um und sah ein Fischerboot mit einem Zugnetz in der Nähe. Und ab hier übersetze ich jetzt seinen Bericht wörtlich. »Kommt«, rief er, als die Hoffnung wieder aufkeimte, »kommt und zieht über diese Stelle, ein Mann ertrinkt gerade.« »Wer bin?« war die verblüffende Antwort. »Das ist ungelegen.« »Sprecht nicht von ungelegen, kommt schnell oder es ist zu spät.« »Wir sind gerade beschäftigt mit Fischen.« »Schert euch nicht um euer Fischen. Kommt, kommt doch schnell, ich werde euch gut bezahlen.« »Wie viel wirst du uns geben?« $5, nur bleibt da nicht stehen und redet. Rettet das Leben unverzüglich.« »Zu wenig«, riefen sie quer über das Wasser. »Wir werden für nicht weniger als $30 ausfahren.« »Aber ich habe nicht so viel mit mir. Ich werde euch alles geben, was ich habe.« »Und wie viel soll das sein?« »Oh, ich weiß es nicht, ungefähr $14.« Hierauf kamen sie und mit dem ersten Fischzug ihres Netzes brachten sie den vermissten Mann nach oben. Kein Versuch von Mr. Taylor, die Atmung wiederherzustellen, griff. Es war nur allzu offensichtlich, dass das Leben verflogen war, geopfert für die gefühllose Gleichgültigkeit jener, die es leicht hätten retten können. Es ist eine scheußliche Geschichte. Und man kann nur erschüttert staunen über diese Kaltherzigkeit von diesen Fischern. Wer würde einen Menschen vor sich ertrinken lassen, ohne ihm zu helfen? Hudson Taylor schloss an seinem Bericht folgende Frage an. Ist denn der Körper so viel wertvoller als die Seele? Wir verurteilen diese heidnischen Fischer. Wir sagen, dass sie am Tod dieses Mannes schuldig sind, weil sie ihn so einfach hätten retten können und es nicht getan haben. Aber was ist mit den Millionen, die wir dahinscheiden lassen und das für ewig? Mit den Millionen, die nicht an Jesus glauben. Jeder Mensch ist ein Ertrinkender. Aber Jesus hat für uns auf Golgatha durch seinen Tod und seine Auferstehung eine solch wunderbare Rettung ermöglicht. Sind wir es da nicht schuldig dann, dass wir dieses Wunder von Golgatha in alle Welt hinaus posaunen? Und wer an Jesus Christus glaubt, der ist automatisch ein Botschafter von Jesus. Und zwar so, dass Gott durch uns ermahnt. In Vers 15 unseres Kapitels, da heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Oh, wie groß ist das Wunder von Golgatha und oh, wie groß ist das Geschenk seiner Auferstehung. Und daher jetzt von meiner Seite zwei Aufforderungen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, so sei ein Botschafter von seiner herrlichen Liebe. Lass die Menschen um dich herum nicht für alle Ewigkeit ertrinken, denn Jesus hat die Rettung ermöglicht. Und wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, so bitte ich dich stellvertretend für Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Tu Buße über deine Sünde, kehre um und nimm das Versöhnungsgeschenk des Herrn an. Morgen kann es zu spät sein. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Ich möchte zum Abschluss beten und dann gern das Gebet für den gesamten Saal eröffnen, dass wir alle zusammen vor Gott treten und jeder einfach laut beten kann oder leise, wie er möchte, um dem Herrn Danke zu sagen für das, was er am Kreuz und in seiner Auferstehung vollbracht hat. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur für uns gestorben, sondern auch auferstanden bist. Danke, dass du uns gerettet hast durch deine ewige Liebe. Danke, dass wir in Herrlichkeit vor dir stehen können, als die Gerechtigkeit, zu der du uns gemacht hast. Herr, nie begreifen wir, was du eigentlich getan hast, aber danken wollen wir dir dafür, für alle Zeit. Gepriesen sei dein Name. Amen.